an diesem.
Wutpilger Streifzüge.
Ich hörte sagen.
Fragmente aus Politik und Kultur.
Wutpilger Streifzüge steht gewissermaßen für den linksradikalen Flügel der freien Radiobewegung, insofern man davon sprechen kann, dass es beides in irgendeiner Weise überhaupt gibt. Wilder Sozialismus, freiwüchsige Theorie, radikale Gesellschaftskritik, Geschichte von unten, das sind Aspekte der autonomen Bewegung, die nach eigenen Ausdrucksformen suchen. Dazu gehört unter anderem das Fanzine, die graue Literatur, selbstgeschriebene und gestaltete Broschüren, gedruckt in geringer Auflage. So ein Produkt steht im Mittelpunkt der folgenden Sendung. Vor ein paar Wochen bekam ich in einem Erfurter Kontext eine Broschüre in die Hand gedrückt, die wohl ein Genosse geschrieben hat, den ich seit einiger Zeit schon nicht mehr gesehen habe. Der Titel lautet Fajas-Punk. Untertitel: Es ist ein Versuch, mein Punk-Sein in der DDR von meinem Arbeitsplatz her zu erzählen. Auf dem dunklen Cover sitzt ein Punk, der grinsend eine Art antiimperialistische DDR-Wandzeitung in der Hand hält. Fruchtbare Zusammenarbeit, Fundament unserer Erfolge, gemeinsam für das Wohl unserer Völker, 60 Jahre UdSSR. Darunter ein kurzer Auszug aus der Broschüre.
Er saß also halb unter der Schleifscheibe, nahm zwei Metallbolzen links aus der Metallkiste, hielt die Bolzen kurz von beiden Seiten an die Schleifscheibe und warf die entgrateten Teile dann in die rechte Kiste. Und das den ganzen Tag. Paul war lebendiger Entgratungsroboter. So wie ich lebendiger Schweißroboter war.
Von der Lektüre der Fajas-Punk-Broschüre war ich überrascht. Nicht nur, weil ich den Autoren, aber nicht seine Geschichte kannte. Mich hat die darin vorgestellte Perspektive fasziniert, von der ich denke, dass sie politisch etwas bedeutet. Deshalb will ich die Fajas-Punk-Broschüre in dieser Sendung vorstellen. Ich werde einige Abschnitte aus der Broschüre vorlesen und dazu gibt es ein paar Punk-Songs. Dazu muss man noch erklären, Fajas ist eine Abkürzung. Die steht für das Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk Suhl, eine Produktionsanlage, die einmal in Südthüringen in Betrieb war. Fajas-Punk geht der Frage nach, was es bedeutet, ein Punk in einer Fabrik in der DDR gewesen zu sein. Und das ist auch das Besondere an dieser Broschüre. In der Einleitung wird hervorgehoben, dass Punk in der DDR so gut wie kaum eine andere Jugendsubkultur dokumentiert ist. Was aber eher selten ist, das Punksein eben vom Arbeitsplatz her zu erzählen. In der kommenden Stunde geht es um südthüringische Provinz, Maloche und Normerfüllung, Alkoholismus am Arbeitsplatz, Stalinismus und Schikane. Schließlich geht es um die Wende und die Frage, was bleibt. Wir beginnen diese Sendung mit einem Punksong aus Westdeutschland, der aber trotzdem zu Recht als Rahmung am Anfang der Broschüre zitiert wird. Zu einer Stunde Fajas Punk begrüßt euch hier Lukas.
Eine Nummer, jeden Tag austauschbar. Deine Ideale nimmst du auch mit.
hast einen tollen Posten. Bisschen Stress, eine Menge Muss. Du denkst, das bisschen angepasse, dafür mach ich am Weekend den Teufel los. Doch du bist nur eine Nummer, jeden Tag austauschbar. Deine Persönlichkeit gibst du in der Garderobe ab. Ja, du bist nur eine Nummer, jeden Tag austauschbar. Deine Ideale nimmst du noch mit ins Grab. Alles so richtig ist. Du vergleichst dich mit deinen Idealen und du merkst, was du für ein Arschloch bist. Denn du bist nur eine Nummer, jeden Tag austauschbar. Deine Persönlichkeit gibst du in der Garderobe ab. Ja, du bist nur eine Nummer, jeden Tag austauschbar. Deine Ideale nimmst du doch mit ins Grab.
Punk statt Klassenbewusstsein.
Das Proletariat. Als revolutionäres Subjekt vom Marxismus dazu auserkoren, den Kommunismus zu erkämpfen. Stolz geschwellte Brust, Arbeiterfaust, starker Arm. Als Punk war ich Teil dieses Proletariats. Und zwar deshalb, weil es mir nicht wichtig war. Mit 16 wollte ich Punk werden, mir die Haare hochstellen, Schnürstiefel tragen und andere Punks kennenlernen. Selbst in diesem hinterwäldlerischen Suhl gab es welche. Ich kannte sie nur noch nicht. Ich sah einen vom Bus aus an irgendeinem Neubau rumschaufeln. Das war Kai. Ein andermal hatte der Bus in der Wilhelm-Pieck-Straße regelrecht Schlagseite bekommen, weil da ein gedrungener Kerl mit O-Bein, Motorradjacke und verfilzten Iro langlief. Das war Reiko. Der ganze Bus glotzte und irgendjemand fragte laut, ist das überhaupt erlaubt? Die Musik kannte ich schon durch meinen Bruder. Punkbands brüllten ihre Wut in ihren Texten in die Welt hinaus und benannten Konflikte. Sie flüchteten sich nicht in Traumwelten wie die affektierte Heavy-Metal-Szene. Punks in der DDR werden heute als Heldinnen gefeiert, als der wahre Untergrund und so weiter. So kam ich mir aber niemals vor. Weil ich ja nicht das vermeintlich harte Leben der Punks im Westen lebte, sondern das eintönige, ereignisarme und dennoch konfliktgeladene hier im drögen Osten. Punks im Osten waren zwangsläufig auch in die Arbeitswelt des Ostens eingebunden. Ich war Teil einer Malocherinnengesellschaft, die sich über Arbeit definierte. Folgen wir also einem Punk und Proletarier im Jahre 1987 in Suhl in der DDR nun zu seiner Wirkungsstätte.
Auf dem Weg zur Arbeit.
6.20 Uhr fuhr der Bus vom Neuen Friedberg in Suhl ab. Er war meist überfüllt und häufig verlor ich den Wettlauf um die Sitzplätze gegen die Bürodamen. Der Bus schaukelte über etliche Serpentinen runter zum Busbahnhof Kommerstraße und dann weiter durch die Aue 1 nach Suhl-Heinrichs. Hier in der Talaue des Haseltals ist das Fahrjahrswerk 1. Fahrjahrs bedeutet Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk Suhl, ein Großbetrieb mit über 5000 Angestellten. Mein Kopf passte mal wieder gerade so durchs Werkstor an der Betriebsschule, weil ich den Abend vorher wieder kräftig eingeladen hatte. Danach ging es die Hauptstraße entlang am modernen Gebäude der Nestmontage vorbei bis zum Schrottplatz auf der linken Seite.
Hier bog ich ein. Werk 1 war im Grunde eine separate Stadt mit eigener Hauptstraße, eigener Werksklinik, zwei Einkaufsläden und das Rathaus bildete die Kaderabteilung samt Betriebsleitung. Sogar ein Bahnanschluss führte hinein. Es war eine Stadt mit alten Fabrikgebäuden und engen Gassen mit von etlichen Karambolagen abgewetzten und zerfurchten Ziegelmauern. Und über allem lag irgendwie ein öliger Schmutzfilm. Gleich hinter dem Schrottplatz im Erdgeschoss des nächsten Gebäudes waren braun-schwarz verdreckte, fast undurchsichtige Fenster zu sehen. Dahinter fauchten die Lüftungen der Schweißkabinen, knisterten die Lichtbögen der Schweißbrenner und flogen die Funken in alle Richtungen. Es war die Schwingenfertigung und Tieflochbohrung der Brigade Salvador Allende und nicht, wie es schien, der Eingang zur Hölle. Als ich als Lehrling hier immer vorbei musste, konnte ich mir kaum vorstellen, dass da drin die Arbeiterinnen es aushielten. Schnell hinein in die Werkshalle, ab zur Stechuhr, meist 6.50 Uhr und dann erstmal die steile Treppe hoch in die Umkleide. Der Umkleideraum war ein niedriger Raum voller Metallspinde. Meiner stand genau vor den Waschbecken, unter denen eine ewige Pfütze mit Rändern von Waschpaste residierte. Darüber lag ein schmieriger Holzlattenrost. Also Spind auf, die Pappe raus zum Draufstellen und sich umgezogen. Dabei schaute ich nochmal in den Spind, ob nicht etwa wieder Kakerlaken drin waren. Didi, einer von den geistig behinderten Spänefahrern, hatte nämlich die Angewohnheit, Essensreste von der Betriebskantine in seinem Spind zwischenzulagern. Didi nannte ich ihn deswegen, weil er ein bisschen wie Didi Hallervorden aussah. Oskar, der andere von den beiden, war ein dicker Kerl, über 60, mit riesen Bierbauch und riesen Geschlechtsteilen, die ihn zu einem Watschelgang zwangen. Wenn Oskar morgens seine Stinkesocken weich klopfte, um in sie und die Gummistiefel hineinzugelangen, bekam ich vom Gestank regelmäßig Kotzkrämpfe. Ich rannte dann zum nächsten Fenster, um den Kopf in die frische Luft zu halten. Hatte ich das überstanden, ging es hinunter in die Werkshalle. Rechter Hand standen in einer Reihe die Schweißkabinen der Schwingenschweißer, in der Mitte die Maschinen der Tieflochbohrer und links die Gabelbrillenfertigung. Schweißerei und ölige Tieflochbohrung sind eine geile Mischung. Immer wieder brannten die Holzspäne, mit der die Öllachen aufgesogen und beseitigt wurden, durch den Funkenflug der Schweißgeräte. Das Öl zog überall hinein und zementierte auch den Staub, den das Schweißen erzeugte. Die Halle war bei voller Produktion voll Lärm. Die Lüftungen und Absaugungen dröhnten und fauchten, die Schweißbrenner knisterten und die Tieflochbohrmaschinen ratterten und dröhnten. Im Sommer war es drinnen etwas kühler als draußen. Im Winter kam mit jedem Gabelstapler, der durch die schweren Vorhänge der Ausgänge raste und die nächste Palette Teile raus- oder reinfuhr, ein Schwall kalter Luft in die schlecht beheizte Werkshalle hinein. Bei Regenwetter bildeten sich zu den Ölpfützen obendrein noch Wasserpfützen und es wurde rutschiger. Über allem lag immer der Geruch alten Öls. Wie bin ich eigentlich hierher gelangt? Lange Geschichte, kurz erzählt. Ich musste mit meinen Eltern nach Suhl ziehen, da ich erst 16 war. Mein Vater war einer der wenigen, die nach 25 Jahren Offizierslaufbahn bei der NVA wieder eine zivile Arbeit aufnahmen und das ausgerechnet hinterm Thüringer Wald in Suhl. Ursprünglich wollte ich beim Tiefbaukombinat Baufacharbeiter werden. Als Baufacharbeiter konnte ich ja überall in der DDR arbeiten. In dem für mich doofen Suhl wollte ich damals nicht bleiben. Eine Ärztin entdeckte bei einer Untersuchung bei mir zufällig einen Herzfehler. Also musste ich mir eine andere Lehrstelle suchen. Es gab dann eben nur noch Zerspannungsfacharbeiter im Fajas. Am Schluss der Ausbildung machte ich einen Schweißerlehrgang, weil die Lehrmeister mich für die Schwingenfertigung vorgesehen hatten. Das hatten sie erst im Gespräch mit meinen Eltern rausgerückt. Mir war das alles ehrlich gesagt auch ein bisschen egal. Das, was mich persönlich interessierte, zum Beispiel Geologie, Geografie, war arbeitstechnisch eh unerreichbar. Außerdem war es mir damals viel wichtiger, Punk zu werden. Das sagte ich ja schon. Arbeiten war etwas, das halt sein musste.
Thank you. komm mit Schläge ins Gesicht. Ich flüchte in eine Seitenstraße. Flüchte in eine Seitenstraße. Sackgasse hier, Sackgasse, renne ich dem Ende entgegen. Abgehetzt, ich lebe und das ist gut so. Und weiß doch nicht genau warum. Und weiß doch nicht genau warum.
Der Schweißroboter und die Briefmarke.
Ursprünglich sollte ich hier einen Schweißroboter bedienen. Es war ein über 2 Meter hohes Ungetüm mit einem mehrachsigen Hydraulikarm, an dessen Ende eine Schweißdüse zum MAG-Schweißen war. MAG hieß ganz kompliziert Metallaktiv-Schutzgas-Schweißen. Die meisten nannten es einfach nur CO2-Schweißen. Zusammen mit einem älteren Maschinenbauingenieur sollte ich das Gerät zum Laufen bringen und mit Teilen bestücken. In eine Spannvorrichtung wurden 2 Rohrteile eingespannt und der Schweißroboter sollte dann selbstständig diese mit 2 Schweißnähten verbinden. Der Ingenieur war Feuer und Flamme und ich war auch zu Anfang interessiert. Er gab mir Ausdrucke mit dem Maschinencode, in den ich mich einlesen sollte. Heute weiß ich, dass es Assembler Code war. Eine maschinennahe Programmiersprache, die schwer verständlich, fehleranfällig, aber effektiv ist. Damals schaute ich einfach nur wie ein Schwein ins Uhrwerk und begriff gar nichts. Es gab sogar eine Briefmarke von dem Schweißroboter, auf der er lustig eine Schweißnaht brutzelte. Allein, es funktionierte nicht. Mit schöner Regelmäßigkeit brannte der Schweißroboter immer an derselben Stelle Löcher in die Rohre. Wir konnten machen, was wir wollten. Der Ingenieur versuchte stundenlang den Ablauf zu korrigieren und ich die Teile so sorgfältig wie möglich einzuspannen. Zwischendurch wurde ich immer öfter vom Meister zum Gabelbrillenstanzen und an den leidlich funktionierenden Schweißautomaten für die Rundnaht eingesetzt. Irgendwann kam der Ingenieur immer seltener vorbei und dann gar nicht mehr. Der Schweißroboter stand nur noch nutzlos in der Ecke, während sein Konterfei weiter auf DDR-Briefmarken prangte. Die besseren Schweißroboter waren zu dieser Zeit das lebendige Proletariat oder, moderner ausgedrückt, Working Class. Von da an musste ich die Norm schaffen.
552 Minuten.
Ich landete bei den Schwingenschweißern hinter den Fenstern, an denen ich in meiner Lehrzeit immer verwundert vorbeigelaufen bin. In einer Reihe standen Schweißkabinen jeweils mit schwenkbarer Spannvorrichtung und einem Seitentisch. Es wurden die Mopedschwingen für die Hinterradaufhängungen der Simson-Mopeds gefertigt. Neben mir brutzelten die Kollegen im Eiltempo die Schweißnähte zurecht. Es war immer der gleiche Ablauf. Einzelteile in die Spannvorrichtung, Schwenk rechts, Schweißnaht oben, halbrunde Schweißnaht unten, Schwenk links, Schweißnaht oben, halbrunde Schweißnaht unten, Spannvorrichtung umdrehen und runde Schweißnaht von hinten. Dann mit angeschliffener Dreieckspfeile Schweißperlen entfernen und ab an das Gestell gehängt. Der erste Monat sollte erstmal ohne Norm sein, damit ich mich einarbeitete. Mit Ach und Krach schaffte ich die Hälfte der Norm. Alle Arbeiten wurden in Minuten berechnet. Das heißt, für 100 Arbeitsvorgänge gab es zum Beispiel 30 Minuten. Der Tag bestand aus 525 Minuten. Also musste ich in dem Falle dann fast 2000 Schweißnähte schaffen. Die Alteingesessenen merkten, dass ich mich abrackerte und begannen mir Tipps zu geben. Dreh das CO2-Gas auf, damit du die Schweißdüse auch weiter weghalten kannst. Dreh die Spannung vom Gleichstrom hoch, damit dann der Schweißdraht nicht stockt. Nutze nicht die Klappe in der Schweißmaske, sondern mach mit ihr eine Seitwärtsbewegung vors Gesicht, wenn du anfängst zu schweißen. Besorg dir Schutzglas gegen den Lichtbogen, Klasse 2 statt 3, dann siehst du mehr. Immerhin hatten die Schweißbögen eine Temperatur von 5000 Grad Celsius mit starker UV-Strahlung, die innerhalb Sekunden dir die Augen verblitzen konnte. Du wachst dann nachts auf und glaubst, einen ganzen Buddelkasten voll Sand in den Augen zu haben und bekommst sie nicht auf. Meist stolperte ich durch die Wohnung zum nächsten Wasserhahn, um mir wenigstens ein bisschen Linderung zu verschaffen. Die Betriebsärztin hat das natürlich nicht als Grund gesehen, mich krank zu schreiben. Mit Augentropfen wurde ich zurück an die Arbeit geschickt. Der Einarbeitungsmonat war vorbei und es wurde nur langsam besser. Ich war bei 60% Norm angekommen. Die anderen Kollegen waren auch schon sauer auf mich, weil ich bis zur letzten Minute schweißte und ihnen die gesellige Runde am Feierabend verleidete. Es bahnte sich das nächste Problem an. Beim Schweißerlehrgang lernten wir, die Schweißpistole mit dem Arm am Oberkörper zu führen. Dadurch verzerrte sich mein Rücken dermaßen, dass ich kaum noch atmen konnte, geschweige denn mich bewegen. Ich schleppte mich also die Hauptstraße im Werk entlang vor zur Betriebspoliklinik. Die Betriebsärztin überwies mich zu einem Orthopäden in Suhl, der auch gerade Zeit für mich hatte. Ich vergesse nie das Krachen meiner Wirbel, als er mich mit einer plötzlichen Bewegung wieder einrenkte. Natürlich wurde ich auch jetzt nicht krankgeschrieben und es galt wieder als Fehlzeit. Harald, einer aus der Gabelbrillenfertigung, nahm mich beiseite und meinte zu mir: Sieh zu, dass du von der Schwingfertigung wegkommst. Die haben seit 20 Jahren dort immer 120% gebracht. Alle paar Jahre kam dann die Werksleitung mit Messer und hat die Norm hochgesetzt. Die in der Schwinge sind jetzt so lange mit denselben Handgriffen vertraut, dass die das in einem Affenzahn locker hinkriegen. Da brauchst du ewig, um das zu schaffen. Wir hier in der Gabelbrillenfertigung lassen uns nicht treiben und machen nach über 100% Schluss. Kannst ja dem Meister sagen, dass du keine Rahmenschweißprüfung absolviert hast und deshalb nicht bleiben wirst. Beim Erhalt des nächsten Lohnzettels, wo dann auch nur 400 Mark drauf standen, marschierte ich nun in die Meisterbude und verkündete meinen Entschluss, nicht mehr schwingen zu schweißen. Der Meister schaute mich erstaunt an und machte sich eine Notiz. Am nächsten Tag kam der Abteilungsleiter in meine Schweißkabine gestürmt und fragte mich, warum ich denn die Norm nicht schaffe. Er selber habe sie doch auch früher geschafft. Ich fragte zurück, wann das gewesen sei. 1972 also. Und wie oft wurde seitdem die Norm erhöht? Er war ein bisschen baff, weil ich widerborstig wurde und beließ es dabei. Also wechselte ich rüber in die Gabelbrillenfertigung. Im Wesentlichen waren die Gabelbrillen die Aufnahmen für die Stoßdämpfer des Vorderrads der Mopeds, an denen auch die Vorrichtungen zum Befestigen des Lenkerschlosses und des Scheinwerfers angeschweißt wurden. Ab und an musste ich noch Schwingen für die Schwalbe schweißen, die damals schon aus der Produktion war und bis heute Kultstatus behalten hat. Die Gabelbrillenfertigung war mehr oder weniger Haralds Reich und in Abgrenzung zu den Schwingschweißern galten hier andere Regeln. Regel Nummer 1: Arbeite nie zu viel über die Norm, weil sie sonst mit der Stoppuhr kommen. Regel Nummer 2: Du musst saufen können wie ein Loch. Harald schaute kurz vor Mittag in meine Schweißkabine rein und fragte kurz: 14,50? Ich Ich überlegte einen Moment, weil ich ja immer noch einen Kater vom letzten Abend in der Kneipe hatte und antwortete dann, okay, bring eine mit. 14,50 Mark war der Festpreis für eine Flasche Goldbrand, 0,7 Liter mit 32% Alkohol. Wir sagten dazu 32 Umdrehungen. Und schon lief Harald mit Einkaufsbeutel durchs Werkstor hinaus an die Hauptstraße zum Konsumladen und holte für jeden eine Flasche 14,50. Für jeden. Eine. Die sollte dann auch gefälligst bis Feierabend leer sein. Das konnten wir uns nur leisten, wenn wir die Norm schon drin hatten. Wir saßen meist bei ihm in der Schweißkabine, rauchten, soffen den Fusel und erzählten und diskutierten. Manchmal versuchte ich im Vollrausch noch ein paar Minuten zu schaffen. Die Schweißnähte hätten als Aktionskunst durchgehen können. Manchmal hockte ich mich sturzbesoffen in meine Schweißkabine und wachte erst auf, als nur noch das Rattern und Rumpeln der Tieflochbohrmaschinen zu hören war, die im Zwei-Schicht-Betrieb liefen. Scheiße, schon wieder vergessen zu stechen. Stechkarte zum Feierabend stempeln. Also torkelte ich schnell vor zur Meisterbude und bediente den Stechkartenautomaten. Für die nächste Woche nahm ich mir vor, wird es keine 14,50 geben, damit ich auf meine Minuten komme. In der Schwingenfertigung hatte dagegen jeder sein eigenes Schnapsglas, damit, falls mal wer eine ausgab, alle gleich viel bekamen. Bei uns hatte jeder seine eigene Pulle. Wenn wir mal wieder unsere Flasche geschafft hatten und ich nicht den Feierabend verpennte, war es die nächste Hürde, die steile Treppe in die Umkleidekabine heil zu überwinden und dann vor der Meisterbude die Stechuhr zu treffen. Einmal stand der alte Meister auf einmal kopfschüttelnd neben mir, wie ich volltrunken versuchte, die Stechkarte in den Schlitz zu stecken und den Bedienhebel zu treffen. Ich stand da mit vorwurfsvollem Blick, während ich abwinkte und zur Tür hinaustorkelte. Manchmal ging es dann noch in meine Stammkneipe. Meistens fuhr ich mit dem Bus gleich nach Hause. Ich glaube, im ganzen Fahrjahrs wurde während der Arbeitszeit gesoffen. Viele gingen dafür zu Ursel, einer Kneipe in Suhl-Heinrichs, in der Ursel die Wirtin war. Mittag saß dann dort schon alles voller Männer in Arbeitsklamotten und es ging hoch her. Sauferei gehörte zum Fahrjahrs wie der Geruch nach Öl und Metall. Oftmals verpennte ich wegen meines Alkoholkonsums morgens und kam Stunden zu spät auf Arbeit. Ich arbeitete dann einfach länger, weil die Tieflochbohrer eh Spätschicht fuhren. So ratterten und rumpelten an manchen Abenden die Bohrmaschinen, während es in meiner Schweißkabine dazu noch brutzelte und knisterte. Auf dem Schrottplatz arbeitete ein älterer Mann, der schon morgens glasige Augen hatte und sich kaum auf den Beinen halten konnte. Und es wurde den Tag über nicht besser. Der Suff war eine Reaktion auf die Lebensumstände, das tägliche Einerlei der Buckelei und machte eigentlich alles nur noch schlimmer. Ich war auf dem besten Weg, Alkoholiker zu werden.
Die Kollegen und Kolleginnen.
In meiner Brigade waren die wenigsten Kolleginnen aus Suhl selbst. Die meisten kamen von den Dörfern Südthüringens. Einer kam sogar jeden Tag von Frankenheim im letzten Zipfel der thüringischen Rhön angefahren. Er stieg morgens nach 5 in den Bus, schipperte über die Käfer bis Meiningen und fuhr von dort mit dem Zug nach Suhl-Heinrichs. Gegen 7 abends war er wieder zu Hause. Seine Mutti schmiss ihm den Haushalt. Ein anderer fuhr mit seinem Trabi von Reurich bei Hildburghausen jeden Tag hin und her. Es gab maximal 200 Parkplätze in der Umgebung von Werk 1, die für ein paar tausend Leute gerade so reichten. Heute würde die benötigte Parkplatzfläche für eine solche Belegschaft so groß wie das Betriebsgelände selbst sein. Dieses ländliche Proletariat war es gewohnt, in aller Herrgottsfrühe aufzustehen und dann meist schon zwischen 6 und 6.30 Uhr an der Stechuhr zu stehen. Dafür versuchten sie, so früh wie möglich wieder verduften zu können, damit sie zu Hause ihre Hühner füttern oder noch was am Häuschen machen konnten. Manchmal sammelten sich die Stechkarten alle bei mir, weil ich meist erst mit dem 16.45 Uhr Bus fuhr. Harald kam aus einem Dorf, das schon lange in Suhl eingemeindet worden war, aber Dorf geblieben ist. Er hatte ein altes, kleines Häuschen mit Schiefertafeln. Es gab nur wenige Frauen in der Brigade, die dann an den Standsmaschinen und in der Qualitätskontrolle arbeiteten. Den meisten Kolleginnen war ich egal bis fremd, da ich ja trotz Arbeitsklamotten wegen meines Irokesenschnittes gut als Punk erkennbar war. Einmal hatte mir eine befreundete Friseuse den Irokesenschnitt blond gefärbt und mir gleich ein Fläschchen Wasserstoffperoxid überlassen. Wenn ich mal wieder an den Seiten kurze Stoppeln hatte, konnte ich mir nach Lust und Laune irgendwelche Muster reinfärben. Mal waren es Streifen, mal Punkte, mal Karos. Jeden Montag kamen dann etliche an meiner Schweißkabine vorbei, um zu gucken, was ich mir gerade wieder für ein Muster gefärbt hatte. Einer von den Tieflochbohrern vollführte dann immer imaginäre Indianertänze und johlte was von Hey, hey, yahoo. Ich grinste dann meist schief und ließ ihn tanzen. Ich war halt der Göger, also der Hahn. Da die Leute mehr oder weniger in drei Teilbereichen arbeiteten, gab es auch nur in diesen Teilbereichen Kumpaneien. Daher wusste ich eigentlich wirklich nur Privates von den Leuten in meinem Bereich. Sowas wie Brigadefeiern gab es nicht, was wohl auch daran gelegen haben könnte, dass die Leute weit verstreut wohnten. Irgendwas wie Klassenbewusstsein oder Solidarität oder Zusammenhalt, vergiss es. Das Einzige, was zählte, war die Arbeit und dass am Ende des Monats ein ordentlicher Betrag auf dem Lohnzettel stand.
Ausländische Vertragsarbeiter.
Als ich 1985 ins Fayas kam, waren die Kubaner schon da. Ich muss hier nicht gendern, weil es eh nur Männer waren. Der für uns am Anfang der Lehre zuständige Lehrmeister war dauerhaft krankgeschrieben. Sein Haus auf einem Dorf im Grabfeld musste ja fertig gebaut werden. Ohne einen Schimmer von der Materie wurden wir Lehrlinge in die Produktion in Schmutzabteilungen geschickt. Ich landete in der Zahnradfertigung an einer öligen Ausräummaschine, wo ich schnell die Arbeitsklamotten voller scharfer kleiner Metallspäne hatte. Hier waren auch Kubaner am Arbeiten und das Verhältnis zu ihnen war nicht gut. Die meisten Vertragsarbeiter arbeiteten bei uns unter widrigen Bedingungen. Ich glaube, viele von ihnen kamen mit Leuten, die sich auffällig kleideten, nicht gut klar. Auch in Suhl in der Freizeit mussten Punks sich vor ihnen vorsehen, weil sie sich oftmals feindselig verhielten. In meiner Brigade gab es zu Anfang nur Morell, der bei den Tieflochbohrern arbeitete. Mit der Zeit hatte er es zum Schichtleiter in dem Bereich geschafft. Als ich mal wieder länger arbeiten musste und ihn was fragte, funkelte er mich erst mal eine Weile mit bösem Blick an, bevor er mir eine kurze Antwort gab. Beim Anstehen im Konsumladen stand auf einmal einer von den kleineren Kubanern neben mir und musterte meinen Irokesenschnitt. Ich dachte, dass jetzt bestimmt gleich wieder Stunk losgeht. Auf einmal grinste er breit und meinte nur, bueno. Ich brauchte einen Moment, um zu kapieren, dass das ein Lob war und musste lachen. Auf meiner Lederjacke stand Against Stalin gepinselt. Ich hatte kurz vorher in einer Pfarrei ein Buch von Solzhenitsyn in die Hände bekommen und darin über Millionen Tote und Repressionen in den sowjetischen Gulags gelesen. Meine Eltern bestätigten mir die Fakten. Sie wohnten 1987 in Moskau und erlebten dort den Beginn der Perestroika. An der Bushaltestelle kam auf einmal ein Kubaner zu mir und sprach mich an. Er: Entschuldigen Sie, kann ich Sie was fragen? Ich: Ja. Er: Wieso steht auf Ihrer Jacke Against Stalin? Der ist doch schon längst tot. Ich: Aber der Stalinismus ist nicht tot. Es gibt ja auch heute noch Personenkult, und dass kein Widerspruch geduldet wird. In der Sowjetunion arbeiten Sie das gerade auf. Er: Sie meinen die neue Politik? Ich: Genau die. Er verabschiedete sich. Irgendwie hatte der Typ mir den Tag gerettet. Genau deshalb wollte ich provokant sein, damit Leute nachdenken.
Staatsmacht meldet sich zur Klärung eines Sachverhalts.
Bei einem Ausflug wochentags auf dem Leninring in Suhl wurden Balu, ein Punk aus Nordthüringen, meine Freundin und ich von Normalbürgern angepöbelt. Der Grund war die Aufschrift Hass auf Balus Jacke, bei der das SS den Runen der Nazis ähnelte. Flugs wurde der nächste ABV, also Abschnittsbevollmächtigte, sowas wie Revierpolizist, herbeigewunken und wir wurden zugeführt. Was folgte, waren stundenlange Vernehmungen auf der Dienststelle der K1, Polizeidienststelle Abteilung Staatsschutz in der Auenstraße. Balu war kein Nazi und das SS verstand er eher wie bei der Band Kiss. Er bot natürlich trotzdem Angriffsfläche. Mir wurden schon in der Lehre vom Betriebsschulleiter faschistische Umtriebe vorgeworfen und entsprechende Meldungen gingen an die Arbeitsstellen meiner Eltern hinaus, also an die Bezirksleitung der SED-Offiziershochschule der Grenztruppen. Meine Berufsschullehrer weigerten sich jedoch, das zu bestätigen. Meine Klassenleiterin versicherte mir sogar, notfalls eine Erklärung zu unterschreiben, dass ich kein faschistisches Gedankengut vertrete. Nachdem ich wieder aus der K1 raus war, ging ich sofort in unsere Stammkneipe und erzählte allen, was passiert war. Ich war auch ziemlich aufgewühlt, weil sie mir dort gedroht hatten, dass sie meinen Eltern, die mittlerweile in Moskau lebten und arbeiteten, das Leben schwer machen wollten. Nun hatten sie also mich einmal im Raster drin und es ging fröhlich los. Alle paar Wochen wurde ich während der Arbeitszeit gegen 9 Uhr zur Klärung eines Sachverhalts auf die Dienststelle zitiert. Die immer wieder gleiche zuerst gestellte Frage war schon für sich der Hammer. Sind Ihnen Straftaten bekannt, die uns nicht bekannt sind? Ich war drauf und dran zu fragen, ob Sie mir nicht erstmal erzählen wollen, was Ihnen bekannt ist. Ich antwortete lieber mit Nein. Auf dem Niveau ging es weiter. Mehrmals unterstellten sie, dass Punks Leute zusammengeschlagen hätten und dass Namen genannt wurden. Es stimmten nicht mal die Personenbeschreibungen zu den Namen. Irgendjemand muss Ihnen da mächtig öfter was aufgetischt haben. Mir wurden Namenslisten von Personen vorgelegt, die angeblich bei mir regelmäßig übernachteten. Zum Teil kannte ich die Namen nicht und es gab Gebrüll, dass ich sie nicht verarschen soll. Nun war es aber so, dass Punks sich meist immer nur mit Spitznamen kannten, sodass wir ganz oft unsere richtigen Namen gar nicht wussten, was die Herren Staatsschutzpolizisten als Ausflüchte werteten. Im Fahrjahr akzeptierten sie natürlich die Entschuldigungszettel nicht und ich sollte die Fehlzeit nacharbeiten. Nach dem x-ten Treffen wurde ich deswegen langsam wortkarg und unwirsch, weil sie hier für ihre anlasslosen Klärungen eines Sachverhalts meine Arbeitszeit verplemperten. Es war klar, dass es darum ging, die Leute möglichst zu kriminalisieren und einzuschüchtern, damit sie aus der Öffentlichkeit verschwanden. Ab da wurden die Vorladungen seltener. Mir ist die Volkspolizei um die Zeit mindestens einmal in die Wohnung reingekommen, weil sie vermuteten, dass ich Leute versteckt hielt. Da lagen sie richtig, kam aber zu spät. Carlo aus Nordthüringen sollte eigentlich in den Knast gehen und quartierte sich aber lieber bei mir ein. Irgendwann schleppte er zwei Mädchen an. Eine von den beiden war seine Freundin. Die beiden sollten gerade in den Jugendwerkhof nach Torgau überstellt werden, als sie bei Ampel Rot hinten aus dem Wagen rausmachten und losliefen. Torgau, das war bekannt, musste die Hölle gewesen sein. Seine Freundin wurde schnell wieder geschnappt, da sie als Punkerin zu sehr auffiel. Dem anderen Mädchen färbten wir ihre blonden Haare schwarz und gaben ihr ein waviges Aussehen. So konnten die Cops sie nicht per Personenbeschreibung ausfindig machen. Irgendwann nach Wochen sagte ich zu Carlo, dass die Bullen bestimmt bald einrücken werden und sie bei mir nicht länger bleiben können. Eine Woche drauf standen die lieben Volkspolizisten mit ihren Pelzmützen und Brottaschen bei mir in der Wohnung. Glück gehabt.
Meine Eltern sind wie gesagt nach Moskau und ich hatte die 4-Raum-Plattenbude mitten in der Offizierssiedlung für mich allein. Damit war ich die absolute Ausnahme und hatte meist an Wochenenden volle Hütte, wenn ich nicht selbst auswärts unterwegs war. Wenn Punks in der DDR keinen Anlass für Knast gaben, wo steckte man die männlichen von ihnen dann hin?
Ich habe es ohne Freude.
Über die Armeezeit will ich hier nicht viele Worte verlieren. Nicht über die Zustände im Ollendorfer Fahrjahrs hatte ich später Albträume, sondern über die bei der NVA. Ich bin unter einer besonders stupiden Kompanieanleitung in die sogenannte E-Bewegung geraten. Es steht für Entlassungskandidaten. Die Soldaten der älteren Diensthalbjahre machten die der jüngeren Diensthalbjahre fertig und erniedrigten sie durch ungezählte Schikanen und Rituale. Je höher du im Diensthalbjahr rutschst, desto mehr gibst du dann die Spielchen weiter. Du kannst dich maximal dann zurückhalten, dich den Spielchen aber nicht völlig entziehen. So viel Dummheit und Niedertracht hatte ich auch nie wieder in meinem Leben erlebt. Die NVA-Zeit müsste ein ganz eigener Text werden. Es wird mir schwerfallen, falls ich es versuche, das Erlebte aufzuschreiben. Während Herbst 89 draußen meine Geschwister auf Demo waren, saß ich drinnen mit Ausgangssperre und erhöhter Alarmbereitschaft. Während draußen Freundinnen und Freunde von mir abgehaftet wurden und den PM12 bekamen. Eigentlich Hilfsausweis. Wenn du den hattest, wurdest du in der Regel bei einer Ausweiskontrolle prophylaktisch abgehaftet. Wurde mir drinnen befohlen, das Unkraut zwischen Gehwegplatten herauszukratzen. Die Großdemo am 4.11. auf dem Alexanderplatz schaute ich mir in der Unterkunft live im Fernsehen an. Die Maueröffnung ebenso. Die letzten Berichte über mich verfasste die Stasi noch Tage später. Es gab einen Spitzel in der Kompanie. Irgendwann wurde es auch in der Armee liberaler. Schaffte ich es vor der Wende, 3-mal als Soldat illegal zu Punkkonzerten zu fahren. Meine Schwester wohnte in Strausberg und deponierte dort meine Zivilklamotten, die lustigerweise unter anderem aus einer schwarz gefärbten NVA-Hose bestanden. War ich im Dezember 89 bei einstürzenden Neubauten in Ost-Berlin und den Ramones in West-Berlin auf Konzert. Verrückte Welt. Am 27. Januar wurde ich aus der Armee entlassen. Es war ein Vierteljahr eher als vorgesehen. Erster Akt, Haare färben. Zweiter Akt, nach Berlin-Friedrichshain fahren und Leute treffen. Es passierten so viele Dinge und die Welt fühlte sich nach Jahren der Lethargie völlig anders an und wurde auf eine andere Art und Weise bedrohlich als vorher. Die Deutschland-Taumelei ging los. Die Faschos machten Jagd auf Linke. Die ersten Hausbesetzungen entstanden. Auf Arbeit erschien ich erst ein paar Wochen später. Die Vorgänge in Leipzig und Berlin waren viel zu interessant und die neue Freiheit viel zu verlockend. Zurück in der Produktion schien erstmal alles beim Alten zu sein. Ich habe nur noch wenige Erinnerungen an meine Zeit 1990 auf der Arbeit, weil draußen so viel passierte. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob Harald noch da war. Eigentlich wollte er ja in die Rohrverlegung wechseln. Vor ein paar Jahren erfuhr ich, dass die Ärzte Harald ein Bein amputieren mussten. Wenn er noch lebt, müsste er so um die 70 sein. Da ich mich offen links outete, was in der damaligen Öffentlichkeit mit Stasi gleichgesetzt war, wurde ich öfter von meinen Arbeitskollegen schief angemacht. Ich konnte ihnen x-mal erklären, dass vor 2 Jahren ich die Stasi und K1 an der Backe hatte und nicht sie. Aber wer schert sich schon um Fakten, wenn er oder sie simple Feindbilder benötigt? Ich positionierte mich auch gegen die Wiedervereinigung, die für mich nichts anderes bedeutete, als dass die nächste Politikerkaste einen entmündigt und verarscht. Wer schert sich schon drum, dass, wenn Helmut Kohl und die D-Mark gewählt werden, der komplette Export von Mopeds in die dritte Welt in sich zusammenbrechen wird? Keiner dort konnte die Dinger in D-Mark bezahlen. Und so wählten sie großteils den Untergang ihres volkseigenen Betriebs, denn den maroden, heruntergewirtschafteten Laden wollte auch kein Investor übernehmen. Als die IG Metall dann bei einer Betriebsversammlung zur Betriebsbesetzung aufrief, riefen alle jawohl. Pünktlich Feierabend machen wollten sie trotzdem. Irgendwann fing Kurzarbeit 50% an und ging in Kurzarbeit 0 über. Offiziell waren wir noch nicht arbeitslos, hatten aber nichts mehr zu tun. Ich fing nebenher an, schwarz auf dem Bau zu arbeiten, versuchte in Suhl ein AJZ aufzubauen und organisierte mich in der Antifa gegen Nazis. 1992 marschierte ich nochmal in die Kaderabteilung, bekam 2000 D-Mark Abfindung und die Kündigung. Danach ging es zum Arbeitsamt. Das Fajas war für mich Geschichte. Bereits 1990 hörte ich mit Rauchen auf und machte ohne fremde Hilfe einen Alkoholentzug. Nach einer Woche ging es mir langsam besser. Bis 1995 wurde ich öfter mal rückfällig und bin seitdem komplett trocken. Das war eine der besten Entscheidungen meines Lebens.
Was bleibt?
Dies ist der Teil, wo ich mich nicht um Kopf und Kragen quasseln darf. Es ist nun mal alles komplex. Was von dieser Zeit außer Erinnerungen bleibt, sind offensichtlich jede Menge Simson-Mopeds, die mittlerweile Kultstatus erlangt haben. Anfang der 90er fragte ich immer wieder die Kiddies, warum sie sich unbedingt Kawasakis und Suzukis zulegten anstatt einer Simme. War damals halt out. Jetzt sind die Teile wieder angesagt und begehrt und kosten tausende Euro. Ich würde sagen, das hat zwei Gründe. Der profanere ist, dass die Simson-Mopeds so konzipiert wurden, dass sie ohne viel Spezialkenntnisse selbst gewartet und repariert werden konnten. Mein Bruder hatte seine im Alter von 15 Jahren komplett zerlegen und wieder zusammenbauen können. Der zweite Teil des Kultstatus ist eine Projektion auf die DDR, die immer abstruser wird. Die Simme ist Statussymbol in zum Teil rechtsoffenen Jugendsubkulturen Ostdeutschlands als Trotzreaktion gegen den Westen geworden, in dem sie selbst groß geworden sind. Die autoritäre DDR wird verklärt für ihre Zucht und Ordnung und überhaupt gab es ja damals viel weniger Ausländer als heute. Bei Simson-Treffen in Zwickau kam es dann folgerichtig zu rechtsradikalen Entgleisungen, die ohne öffentliche Thematisierung nicht mal den Veranstalter, geschweige denn den Großteil der Besucherinnen gejuckt hatte. Der antifaschistische Arbeiter- und Bauernstaat ist jetzt Sehnsuchtsort für rechtsoffene Jugendliche geworden. Die Marke Simson, nach dem ursprünglich jüdischen Fabrikbesitzer benannt, ist jetzt Teil verquerer rechter Ostdeutschtümelei. Halten wir also fest, die DDR, 1990 mit der nationalistischen Parole Deutschland einig Vaterland hinweggefegt, im Zuge dessen VEB Fajas dicht machen musste, ist zum Sehnsuchtsort des neuen Rechtspopulismus geworden. Die Marke Simson, die den jüdischen Namen der ursprünglichen Fabrikbesitzer trägt, wird von Youngsters mit Vorlieben für Schwarz-Weiß-Rot zum Identifikationsvehikel. Ja, hör ihm mal hör noch! Die DDR selbst wird in Teilen der linken Szene auch wieder in den Himmel gehoben, wo sie nicht hingehört. Sie wird als sozial abgesichert dargestellt und es werden Dolchstoßlegenden wie eh und je kolportiert, um sich den Zusammenbruch des Ostblocks zu erklären. Wenn die DDR so sozial war, wieso waren dann unsere Arbeitsbedingungen stellenweise so miserabel? Wieso hatte ich keinen 8-Stunden-Tag wie in Arbeitskämpfen in Westdeutschland erkämpft, sondern 8 Stunden und 45 Minuten, was genau die berühmten 525 Minuten Norm pro Tag ergab? Wieso hatte ich nur 18 Tage Urlaub im Jahr und nicht 25 bis 30 Tage wie in der BRD? Um fair zu bleiben, Arbeitshetze für Scheißlohn erlebte ich auch in den 90ern und während der Hartz-IV-Gesetze. Genau diese repressive Bevormundung als ALG-II-Empfängerin erzeugte bei mir Déjà-vus zum fürsorglich übergriffigen Staat DDR, der dich bis in deine Privatsphäre verfolgte. Nur müssen das in der BRD nur Randgruppen wie Geflüchtete oder eben die Harze erdulden und nicht die komplette Bevölkerung. Irgendwann schnappte ich mir dann nochmal ein Buch, um das sich nach wie vor Mythen ranken. Karl Marx, das Kapital, Band 1. Es war fürchterlich kompliziert zu lesen und Karl Marx nahm einen da ins Händchen, teilte die kapitalistische Produktionsweise in verständliche Häppchen und fügte sie zu einem Gesamtbild zusammen, das verheerend war. Verheerend war und ist die kapitalistische Totalität, die er herausfand. Die kapitalistische Warenproduktion, die weltumspannt ist und weltweit wirkt, ist schon in ihrer Intention, mit abstrakten Werten für einen Markt zu produzieren und das in Konkurrenz zu anderen, grundlegend falsch und menschenfeindlich. Wenn Kommunisten und Marxisten zu Millionen dieses Buch gelesen haben, wieso ist ihnen dann nicht aufgefallen, dass man eine Kapitalistenklasse nicht einfach durch eine wohlmeinende staatliche Elite ersetzen kann, bis wir dann unter deren Regie allmählich vom Staatssozialismus in den Kommunismus hinübergleiten? Wer übrigens diese personalisierte Boshaftigkeit oder Gier der Kapitalisten als Hauptantrieb des Kapitalismus ansieht, landet schnell in der Nähe der Protokolle der Weisen von Zion. Fajas war nichts anderes als kapitalistische Ausbeutung pur. Die sozialistischen Eliten von damals mussten wie Kapitalisten handeln, um auf dem Weltmarkt zu bestehen. Marx hatte auch Fehlannahmen. Zum Beispiel, dass der Arbeiterklasse die historische Bestimmung zukommen soll, den Kapitalismus zu überwinden. Nee, das haut nicht hin. Die Interessen der Arbeiterklasse, falls wir hier von gemeinsamen Interessen reden können, sind eher darauf konzentriert, an der kapitalistischen Produktion festzuhalten und von ihr gut leben zu können. Was das für ökologische Konsequenzen hat und wie es anderen Bewohnerinnen dieses Planeten dabei geht, ist ihnen meist scheißegal. Anfang der 90er war eine der Demo-Parolen der Autonomen: Was macht den Faschisten Dampf? Klassenkampf, Klassenkampf. Vor allen Dingen in Städten wie Göttingen. Warum waren dann so viele Faschos im Osten Bauarbeiterlehrlinge oder ähnliches, während die Autonomen in Göttingen großteils einem studentischen Milieu angehörten und aus dem Bildungsbürgertum kamen? Bekämpfte hier die linke Mittelschicht klassenkämpferisch die rechte Arbeiterklasse? Die erste Generation Antifas und die Punks im Osten hatten die Nazis noch in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld, wie sie die Schulklassen, Lehrbetriebe und Wohnviertel mit ihnen teilten. Das war vor allem in Kleinstädten der Fall. Wir amüsierten uns köstlich über westdeutsche Antifas, die uns verwundert fragten, wie das so sei, ständig mit Nazis in Berührung zu sein. In Göttingen war das Ende der 80er auch ein heißes Pflaster. Mittlerweile dominiert auch in Ostdeutschland eine akademisch geprägte linke Szene, die wenig bis gar keinen Kontakt zur angehimmelten Working Class hat und Nazis meist nur hinter Absperrgittern zu Gesicht bekommt. Wenn ich manchmal an einer Simme vorbeilaufe und mir die Schweißnähte anschaue, versuche ich zu erraten, wer der Schweißer gewesen sein könnte. Es ist nicht erkennbar. Ich verbinde mit den Schweißnähten mein Erlebtes und frage mich, wie viel schlimmere Fabriken als das Fayas es wohl auf der Welt gibt und was dort abgeht. Der Spruch, für jedes Sonderangebot wird irgendwo auf der Welt jemand anders beschissen, ist bitter und wahr. Genau wie die Weisheit, schwere Arbeit lohnt sich, aber nicht die eigene. Genug der Kalendersprüche. Was ich im Endeffekt sagen will, ist, dass es immer scheiße ist, die Vergangenheit zu verklären und die Gegenwart und ihre Probleme zu verdrängen. Eigentlich müssten wir den ganzen Mist neu gestalten und für menschliche Bedürfnisse produzieren und nicht für einen abstrakten, marktvermittelten Bedarf uns abhetzen. Ich habe nie verstanden und verstehe es bis heute nicht, wieso in einem so reichen Land wie der BRD ältere Leute in Mülleimern wühlen müssen. Im Osten gab es das nicht und jetzt ist es auch hier völlig normal. So scheiße die DDR war, die Schere zwischen Arm und Reich ging da nur wenig auseinander im Vergleich zu heute. Wenn ich dann noch bedenke, dass das eigentliche Elend unserer Gesellschaft das psychische Elend ist. Niemand muss von den Ressourcen dieser Welt abgeschnitten werden oder sollte in Angst davor leben. Habe ich mich schon wieder um Kopf und Kragen geredet?
Ihr hörtet hier eine Lesung aus der Broschüre Fayas Punk, ein Versuch, mein Punksein in der DDR von meinem Arbeitsplatz her zu erzählen. Diese Broschüre ist im Jahr 2026 erschienen, der Autor ist anonym und es gibt kein Impressum. Wenn ihr Fayas Punk lesen wollt, haltet eure Augen offen in den diversen Infoläden und Veranstaltungsorten in Thüringen. Ein möglicher Anlaufpunkt, um das Heft zu bekommen, ist die JG Stadtmitte in Jena. Das hier war eine Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Unter wutpilger.org findet ihr diese und andere Ausgaben von Wutpilger Streifzüge zum Nachhören. Unter anderem stelle ich dort auch die Setlist der hier gespielten Songs zur Verfügung. An diesem Punkt verabschiede ich mich. Auf Wiederhören, sagt Lukas.